So, jetzt nochmal initial die Abstimmung. Herzlich willkommen zu diesem Sonntagnachmittag. Muss es jemand in Englisch hören? Somebody in the room want to hear this talk in English, which is pretty bad. It's otherwise you can hear it in Franconian. Because Amanda tried to give him the talk in an English version and I have English slides and I can do it in English as well, but not so good like in German. Some people say different. Also ich mache es in Deutsch. Gehe ich jetzt davon aus. Also herzlich willkommen. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich möchte jetzt die nächsten, ich habe so 45 Minuten, 50 Minuten darauf verwenden, ein bisschen den Stand von Isinga, Isinga 2 und was es so Neues gibt im letzten Jahr, euch näher zu bringen. Und habe einen relativ großen Demo-Teil und ich hoffe sehr, dass der funktioniert, wie das bei Demos immer so ist. Was werde ich machen? Kurze Vorstellung von Isinga, wobei das würde ich wirklich sehr klein halten, in der Hoffnung, dass das jeder kennt und in Produktion seit Jahren einsetzt. Bisschen was zu den Tools, was wir da verwenden, was es so in unserem Projekt gegeben hat, was wir so gemacht haben im letzten Jahr, warum. Und dann eben hauptsächlich so ein bisschen was zu Isinga 2, Isinga Web 2, aber auch ein paar Neuerungen, die wir in den anderen Versionen, die wir schon länger haben, so am Start haben. Ganz kurz noch zu mir. Mein Name ist Bernd Arg, ich arbeite bei Netways. Bei Isinga mache ich, früher habe ich viel mehr Orga gemacht als jetzt, mache ein bisschen Reporting, wobei in Klammer, weil ich habe schon seit Ewigkeiten nichts mehr ins Git geknallt. Mit Isinga bin ich eigentlich seit 2009 sehr stark verwurzelt und auf Twitter bin ich auch, aber das ist eigentlich 100% sinnloser Content, aber falls sich jemand antun möchte, kann ich das gerne machen. Nicht wie Twitter im Allgemeinen, ich meine jetzt speziell meinen Account natürlich. Isinga, uns gibt es seit 2009, da im Ostern geforkt, mit, glaube ich, initial damals 5, 6 Leuten. Seitdem oder relativ stark von Anfang an haben wir in vielen Teams da schon gearbeitet, sind derzeit 24 Leute und ja, suchen immer weitere. Ich hoffe, ich habe alle aktuellen Bilder soweit drauf gefunden. Das sind so die Leute, wie sie sich grob verteilt. Im Chor sehr fleißig, eben Isinga und Gunnar auch an dem Isinga 2 Chor dran. Wir haben jetzt durch die jüngste Monitoring-Plugins, Nagios-Plugins, Orge, auch den Sam Kotler dazu gewonnen, der ist ganz oben rechts. Also das hat uns im Endeffekt eigentlich was gebracht, dass ich wieder mal ein paar auf die Mütze gehauen haben. Zwei, drei Sachen zu den Tools-Plattformen, die wir so haben aktuell. Ich habe Isinga 2 jetzt schon draufgenommen, weil es gibt es als 008-Release, es ist quasi da. Also wir haben noch immer den Isinga-Core, letztendlich der auf Basis des Nagios 3er Cores, den wir damals geforkt haben, den wir auch weiter maintainen mit den IDU-Tools für die verschiedenen Datenbank-Distributionen. Wir haben Isinga 2 jetzt daneben stehen, haben das in der ersten Version letztes Jahr, Oktober, November mal rausgeknallt. Jetzt ist es in der 008, die 009 kommt Ende März und unterscheidet sich deswegen, weil es ein kompletter Rewrite ist. Es ist komplett neu gemacht in C++ und hat mit der alten Codebasis nichts gemein. Allerdings natürlich schon mit der Funktion, klar. Dann gibt es ein Isinga Web, was sehr, sehr viel von Markus, der da oben steht, maintained wird, der sich da viel drum kümmert. Und es gibt das Isinga 2 Web, das wir letztes Jahr vorgestellt haben. Darauf komme ich auch später so ein bisschen ein, was wir da gemacht haben. Dann gibt es Reporting und natürlich auch Doku, was sehr, sehr wichtig ist und noch alle möglichen anderen Tools. Die Architekturfolie schaut eigentlich jetzt auch ein bisschen chaotisch aus. Ich finde, es sind auch zu viele Pfeile, aber sie sind halt existent. Wichtig ist eigentlich zu wissen, dass wir in dem klassischen Web, was wir bisher haben, eigentlich nur mit Datenbanken arbeiten können und in dem neuen Isinga Web eben auch mit Live-Status, mit Status-Stat und mit Datenbank arbeiten können. Also drei Backends unterstützen, von daher unterscheidet sich das. Aber da ich habe es 10-mal hin und her geschoben, mir gefällt es immer noch nicht, darum gehe ich einfach wieder weiter. Letztes Jahr, das ist jetzt noch der Selbstbehudelungsanteil, dann höre ich auch schon auf, waren wir sau fleißig. Also wir haben wirklich viel gemacht. Das sind wahnsinnig viele Leute, die sich engagieren in dem Projekt. Immer noch. Jeder, der Open-Source-Projekt, der selber macht, weiß, dass er am Anfang ist, hurra, und man hat 8000 Mitglieder, dann stellt man fest, die committen ja alle nichts. Und nach 3, 4 Jahren fängt es dann an, dann tut es halt auch weh, dann wird es halt Arbeit, weil es gibt die Ersten, die sagen, zu langsam, Haufen Bugs, was ist mit euch? Also so nach 3, 4 Jahren kommt so ein bisschen diese Ernüchterung, dass es einfach auch Arbeit ist. Und es ist nach wie vor, aber es ist dann auch so, man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich auch an das Motzen, was es gibt. Man gewöhnt sich halt an alle Pro und Cons, die Open-Source mit sich bringt, und da haben wir uns ganz gut eingeschliffen. Was haben wir noch gemacht? Wir hatten natürlich, durch das, dass wir immer mehr Leute waren und immer mehr, haben an dem ganzen Ding rumgeschraubt, haben wir ein riesen Qualitätsproblem. Und mit diesem Qualitätsproblem verbunden war, dass immer die Frage war, wer ist schuld? Ja? Also das heißt, irgendwas ging nicht, jemand hat es dann eingecommittet, hat dann am Web was gedreht links, dann ging der Button rechts nicht mehr. Das heißt, das war wirklich eine Riesenproblematik, die wir schon eine Zeit lang hatten, dass wir eigentlich nach jedem Release 2 Wochen später die nächste Release hinterher schießen mussten. Also die nächste Miner-Version, weil wieder irgendwas kaputt war. Könnte man sich stundenlang anschauen. Ich weiß, aber ich muss weitermachen. Also ich kann das dann natürlich, stelle ich das bereit, klar. Wir haben jetzt einen Build-Server für den einen oder anderen natürlich nicht Bleeding Edge und hat es schon seit Jahren. Für uns war das aber ganz schön viel Arbeit, das da reinzukriegen mit den ganzen Paketbauen und so weiter. Also da haben wir sehr, sehr viel Zeit investiert. Das ist jetzt auch alles so gut geworden, dass wir es jetzt in 2, 3 Wochen nochmal wegschmeißen und komplett neu machen. Weil wir es so gut konfiguriert haben, dass wir es irgendwann immer aufgeschrieben haben. Und jetzt wissen wir nicht mehr, warum es funktioniert. Und jetzt machen wir es nochmal neu. Aber ich habe Hoffnung, wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Also ich gehe davon aus, dass wir uns nochmal einen 2-Wochen-Sprint nehmen und dann wird es mindestens wieder genauso wolkig sein wie jetzt im Moment. Dann haben wir eigene Pakete, wobei gleich vorneweg zu sagen, es ist nicht Ziel, die ganzen Distro-Pakete damit abzubilden, sondern hauptsächlich, weil wir es fürs Testing einfach auch brauchen. Das heißt, an dem Jenkins angedockt, da Pakete hinten rausfallen und für uns ist es wichtig, dass wir für alle Distros halt einfach was haben. Deswegen gibt es da für die klassischen Plattformen eben jetzt auch Pakete und ja, die kann man auch alle verwenden, die werden auch maintained. Es gibt auch durchaus das eine oder andere, was noch quietscht, aber ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen auch alles so kriegen, dass es gut ist. Wie gesagt, hat aber nichts mit den Debian und den anderen Paket-Repositories zu tun. Da haben wir dankenswerterweise auch Leute, die sich kümmern, Alex zum Beispiel für Debian und auch in den anderen Bereichen, die das machen, was total wichtig ist. Was haben wir noch gehabt? Wir hatten immer Docbook und Docbook ist so eine Sache. Docbook. Wir waren mal total begeistert. Wir haben irgendwann gesagt, wir haben mit der Doku, haben wir gesagt, wir machen Docbook, weil das ist fantastisch. Wir haben XML, das ist wahnsinnig kompliziert. Da muss man richtig viel wissen, um Doku zu schreiben. Und man kann dann halt jedes Format quasi rausgenerieren. Also das heißt, wirklich das Mega, du kannst alles machen. Du hast einen XML-File und dann kannst du PDF und Manpages und alles, was es so gibt. Das Riesenproblem ist, wir haben es nicht gemacht. Wir haben uns mit diesem XML an abgekämpft und vor allem die Leute, die Doku bei uns machen, also Wolfgang und Lara, die haben sich wirklich zum Erbrechen mit diesen Docbook-Editoren auseinandergesetzt. Das ist wirklich der allerletzte Scheiß, das muss man mal so klar sagen. Wir haben aber nur HTML hinten raus generiert. Nach 1,5 Jahren haben wir es dann mal geschafft, PDF zu machen. Aber irgendwie, das war eigentlich totaler Nonsens. Das war eine der größten Projektfehlentscheidungen, würde ich heute sagen, dass wir Docbook-Doku gemacht haben. War total hirnrissig. Also machen wir jetzt was Neues, Hippes, wir machen jetzt Markdown. Das ist wesentlich einfacher. Ich weiß nicht, ob ich das in 5 Jahren noch sage, dass das die beste Entscheidung war, aber es ist auf jeden Fall viel besser, weil Docbook ist wirklich ein Krampf und Markdown kann man eigentlich relativ gut schreiben. Wir haben alles, was wir neu damit gemacht haben, in Isinga 2 auch nur noch mit Markdown gemacht und nach versuchen wir jetzt die alte Doku komplett in Markdown irgendwie abzubilden. Das ist das, was im Moment der Wolfgang recht stark macht. Jeder Markdown kennt es jeder, wie das ungefähr aussieht. Relativ simpel ist, also oben ist quasi so Source-Output. Es ist wirklich sehr, sehr stark an dem dran, wie es später ausschaut. Man muss sich eben nicht mit diesen ganzen XML-Nomenklaturen abkämpfen. Und das ist da an der Stelle wirklich ein Riesenvorteil. Und bisher ist es uns nicht auf die Füße gefallen. Wird auch in dem neuen... Hast du eine Frage? Ach so, ja, gerne. Um das HTML zu generieren. Ich habe keine Ahnung. Weißt du es? Das macht wahrscheinlich der Jenkins. Darum machen wir es nochmal neu, weil wir es vergessen haben, wie es funktioniert. Also ich glaube auch, dass es PHP ist, aber ich weiß nicht. Jetzt alle anderen Fragen hätte ich dir beantworten können zum Markdown, aber genau die. Bitte keine weiteren Fragen zum Markdown. Isinga 1, klassisch, was machen wir? Isinga 11, glaube vorletzte Woche released worden. Da gibt es jede Menge kleine Änderungen, aber doch wirklich sehr, sehr viel nützliche. Also gerade in dem Core, das wird natürlich weiter maintained, obwohl da im Moment nicht die Hauptenergie an Pflege reingeht. Das muss man ganz klar sagen, das geht in Isinga 2. Aber durch das, dass wir an den unterschiedlichen Baustellen auch verschiedene Leute haben, die das machen, geht es da schon weiter. Also Classic UI, wo sich gerade Ricardo sehr annimmt, der hat viel gemacht, Live-Search integriert, dass das ein bisschen komfortabler wird. Und IDO ist sehr, sehr viel passiert, damit das nach dem Start und so weiter schneller geht. Da ist einiges reingeflossen. Des Weiteren auch Isinga Web, wo Markus, wie gesagt, viel, viel macht. Da ist das ganze die ganze UI ein bisschen flotter. XJS ist abgegradet worden. Und das zeige ich jetzt auch ein bisschen, wie das ausschaut aktuell. Aber nur ganz kurz, weil ich glaube, die meisten kennen es und lieben oder hassen es. Die Classic UI an sich kennt man soweit. So ein kleines Feature, was ich wirklich ganz, ganz lustig finde, das ist eben diese Schnellsuche, die da oben drin ist. Da kann man es sich jetzt wesentlich leichter machen. Ich weiß, dass ganz viele auch diese Classic UI verwenden. Da werden wir auch noch so viel UIs rauskurbeln können. Die wird ihren Stellenwert nicht verlieren. Und der Ricardo investiert viel, viel Zeit. Gerade was so diese Multicommands hier angeht, die er reingemacht hat in irgendeiner Version. Die ganzen Exports in JSON, die hier gehen. Aber gerade die Suche war jetzt eins der letzten Sachen, die gekommen sind. Mit der neuen Version kann man auch mit gezippten Logfiles arbeiten. Also wer im Hintergrund mit diesen CGIs irgendwie Reporting machen will, ist natürlich bei großen Datenmengen etwas hässlich, aber es funktioniert grundsätzlich. Und auch da ist sehr, sehr viel Zeit reingeflossen. Bei dem Isinga Web, da melden wir uns jetzt mal an. Da ist es so, man merkt, der Anmeldeprozess dauert etwas länger. Durchaus der Technologie geschuldet, das muss man so sagen. Da hat sich viel getan in dem Grid und links in der Navigation. Viel optische Sachen, aber wir hatten da immer diese großen Elemente, die waren natürlich im Alltagsgeschäft etwas unpraktisch. Und auch in den Grids, dass diese States jetzt angezeigt werden und so weiter, ist jetzt auch viel aufgeräumter. Wir wissen natürlich schon so ein bisschen um die Architekturprobleme, die wir in Isinga Web haben. Es ist ja auch ein Grund dafür, warum wir jetzt was Neues machen. Aber Fakt ist auch, dass wir es, ja, es gibt es ganz oft draußen, die Leute setzen es ein, haben viel Energie dran gesetzt. Das Isinga Web hat ja auch eine Soap-Schnittstelle. Ich weiß nicht, ob die irgendjemand verwendet. Wir haben alle. Wir haben irgendwann mal diese Soap-Schnittstelle reingemacht. Dann haben wir uns das im Büro angeguckt und haben gesagt, das ist der allerletzte Scheiß, das versteht kein Mensch. 2 Wochen später hat irgendjemand von einem holländischen Social, von Hives, also das ist so ein Social Network in Holland, die haben da drauf ein CLI-Tool gebaut auf diese Soap-Schnittstelle. Also manchmal so, wir haben nichts dokumentiert, wir haben es nur irgendwo ins Git gestellt und Schwuppern hat gesagt, geil, Soap kann ich machen und hat es verwendet. Jetzt haben wir es halt. Konnte man nicht mehr wegschmeißen, war zu spät. Aber funktioniert, kann man machen, aber natürlich durchaus eine architektonische Krücke deswegen, weil wir damals noch keine Idee hatten, dass wir irgendwann den Core neu machen wollten. Und das XJS und sagen wir das Framework, was wir da verwenden, das Agavi, hat es uns halt leicht gemacht, da das Soap noch mit anzubinden. Heute würde man sicherlich und werden wir auch andere, ich sag mal, andere Stellen suchen, wo wir so eine API anbinden. Mehr dazu wollte ich gar nicht, was geht hier nicht? So, Demo habe ich gemacht. Isinga 2. Isinga 2 verwendet schon jemand? Vielleicht mit der Soap-Schnittstelle verbunden, man weiß es nicht. Machen wir jetzt eigentlich, also so richtig intensiv daran arbeiten, würde ich mal sagen, seit 1,75 Jahren. Basiert auf C++, Boost Library. Hat ein anderes Config-Format als die klassische Isinga-Config, die, und das ist uns durchaus mittlerweile schon auffallend, ein bisschen komplexer vielleicht ist, für den einen oder anderen zu komplex, weil natürlich die alte Nagios Isinga-Config ist halt schon sau einfach. Also das ist halt aufs Minimalistische reduziert, Host, Zack, Attribut und los geht's. Aber sie bringt halt auch Limitierungen mit, also so mehrere IP-Adressen für einen Host und so geht halt nicht. Jetzt haben wir das Problem, dass wir halt immer ITler sind, also wir wollen zwar Innovationen weiterkommen, aber wir wollen auf alle Fälle nichts verändern. Und das ist ein Riesenproblem. Also das ist das, was wir schon sehen an der Isinga 2-Config Stand heute. Ich habe dann auch noch so ein paar Beispiele. Da sind wir im Moment noch ein bisschen dran. Es gibt ein Conversion-Skript, was quasi eine Isinga 1-Nagios-Config nimmt und die Isinga 2-kompatibel macht. Aber so richtig sexy ist das nicht. Und wenn man 50 oder 500.000 Services hat, dann ist es halt gar nicht mehr toll. Weil dann dauert das Config-Generieren 10 Minuten, das Conversion-Generieren 10 Minuten und dann ist es irgendwann nicht mehr lustig. Ich hoffe, wir werden da irgendwie eine Lösung finden. Also ich denke, dass die Config, so wie sie ist, auch die neue durchaus Sinn macht und weil wir viele Dinge einfach brauchen. Ja, L-Conf kann quasi nativ schon in Richtung Isinga 2 exportieren. Das funktioniert. Also da muss ich quasi den Konverter nicht mehr machen. Aber... Also, genau, danke Lennart. Gilt für alles. Also das ist, wie gesagt, noch so ein Thema, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht so genau, wie das rausgeht, aber Fakt ist natürlich, unsere Community, und das wird vermutlich 95% von der Leute, die diesen Kram nutzen und auch Nagios, die haben 50 Hosts. Das ist es. Also der Großteil der Community hat ein absolutes, hat jetzt nicht böse verstehen, falls ich jetzt jemand treffe, hat eine Popel-Infrastruktur. Der hat 50 Rechner. Der braucht kein Gearman, der braucht kein Cluster, der braucht kein Multithreaded irgendwas, sondern der braucht es halt möglichst einfach und los muss es gehen. Und da müssen wir schon irgendwo, also die Leute müssen wir abholen. Und das Nächste ist, wir wollen unbedingt, dass die Leute Ezynga 2 verwenden, weil wir da viel Energie rein investieren und natürlich schon glauben, dass es besser ist. Aber wir müssen es den Leuten nicht so leicht wie möglich machen. Da sind wir auch immer auf Input angewiesen. Also wenn jemand da eine tolle Idee hat oder am besten, er macht es gleich selber und schickt uns einen großen Patch, dann wäre das natürlich genial. Ja, ansonsten, Config-Format habe ich gesagt, es gibt ein Included Cluster Stack. Das heißt, diese ganze Kommunikation zwischen mehreren Knoten, die kann man Mashup-mäßig anordnen. Und das sind die Ezynga 2 inkludiert. Die ganze Kommunikation funktioniert über SSL. Und der Grundgedanke ist, dass ich mir auf einem Port, den ich mir aussuche, sämtliche Kommunikation abfahren kann. Egal ob von einer DMZ raus oder rein, das spielt keine Rolle. Ich kann bidirektional die Verbindung aufbauen. Aber alles an Checkergebnissen, Kommandos, Acknowledgements, Verteilung von Konfiguration, also das heißt die Konfiguration von Knoten A auf B zu verteilen, geht alles über einen Single Port. Geht mit Zertifikaten. Es ist ein Skript dabei, wo ich so ein Zertifikat, Certificate Authority kreieren kann, dann meine Nodes reinschmeißen kann. Ich zeige euch dann noch in der Config, wie das ausschaut. Ist eigentlich relativ simpel. Funktionen bei Component heißt, diese ganzen Sachen, die es so gibt, die das System eigentlich anreichern, Live-Status, Datenbank-Support, ob jetzt jemand checken kann als Komponente oder Notifications schicken kann als Komponente, ob er Path-Daten schreiben kann als Komponente, das geht alles über Komponenten. Die werden aller Apache enabled, disabled, dann gibt es einen Restart und dann ist die Komponente entweder da. Das heißt, ich kann an jeder Ezynga 2 Instanz sagen, du checkst oder du machst nichts anderes als Path-Daten schreiben. Oder du machst nichts anderes als auf dem Knoten, wo du läufst, schreibst du in die Datenbank. Das heißt, das einzige Feature, was bei dir enabled ist, ist IDO MySQL und du schreibst in die Datenbank rein. Geht schneller, haben wir ausprobiert, als ob ich remote in eine MySQL-Datenbank reinschreibe. Einfach auf dem Datenbankserver Ezynga 2 laufen lassen, nur das Datenbank-Feature enablen und dann geht es wesentlich flotter als remote. Komponenten können überall laufen. Dem ist auch so. Es gibt MySQL, mit dem haben wir angefangen. Es gibt Postgres und es gibt Live-Status. Support, der ist auch dabei, geht von Grund auf. Mit Oracle, was wir in Ezynga 1 hier haben, das haben wir heute nicht. Ich habe keine Ahnung, ob wir es jemals reinmachen. Vielleicht, wenn irgendjemand wütig ist und will es unbedingt haben. Oracle ist schon schick, aber das OCI ist halt auch ein Krampf. Ne? Also jeder, der da mal was gemacht hat, das ist... Ah nee, ich hoffe nicht, dass das passiert. Also ich glaube, es wäre keiner undankbar, wenn wir sagen, wir machen Oracle nicht. Aber ich, also A, kann ich es nicht entscheiden und B, ich weiß es nicht. Vielleicht sagt jemand, Mensch, Ezynga 2... setze ich sofort ein und sponsere den Projekt 3 Wochen in den Malediven, dann wird es mit Sicherheit irgendjemand programmieren. Was gibt es an Komponenten? Ich hatte es ja, glaube ich, schon kurz gesagt. Es gibt den Checker und den Cluster. Also die Checker, klar, Grundsatzkomponente Checks ausführen. Es gibt dieses Compat-Modul. Der bildet quasi alles ab, was Ezynga 1 auszeichnet, um mit anderen Tools zu arbeiten. Das heißt, diese Command-Pipe, Compat-Log und Status-Stat, alles das, was die CGIs brauchen, ist in einer eigenen Compat-Komponente ausgelagert. Wenn man diese nicht lädt, dann schreibt Ezynga 2 eben auch kein Status-Stat-File, weil er es ja nicht unbedingt braucht. Live-Status, Path-Data, Notification und eben auch die IDO-Adapter. Was nicht geht, ich kann diese alten NAP-Module, die es gibt, die funktionieren nicht gegen Ezynga 2, weil diese Event-Broker-Schnittstelle, die ist einfach nicht vorhanden. Deswegen gibt es eben für das, was man wirklich braucht, und Ezynga Live-Status ist mit Sicherheit eines der verbreiteten, das verwenden einfach sau viel, auch wenn es von dem Datenstandard, finde ich, abenteuerlich ist. Aber der Matthias hat da schon gut was gemacht. Also das hat sich einfach durchgesetzt. Das Live-Status ist einfach de facto der Standard, wie man mit dem Ding redet. Ich hätte mir heute irgendwas mit vielleicht JSON oder so gewünscht, JSON-RPC als irgendein eigenes Krawitschko-Format. Aber es funktioniert halt. Und das hat sich deswegen einfach auch etabliert. So ein bisschen, wie die Config aussieht, das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Snip. Aber bloß vielleicht zum Verstehen, was ganz, ganz wichtig ist. Das eine ist, es gibt keinen Host-Check mehr. Also jeder, der Nagios Ezynga kennt, es gibt immer diesen Host-Check, der ist eigentlich bei allen ein Ping. Sondern bei uns ist es so, dass man eigentlich einen Service zum Host-Check etablieren kann. Das heißt, man nimmt sich irgendeinen Service und sagt, du bist für mich Host-Check relevant. Wenn du gehst, bist du der Host-Check, dann wird aber nicht nochmal parallel ein Host-Check ausgeführt. Wenn ich keinen definiere, ist der Host bis zum jüngsten Tag auf Pending und ändert sich nicht. Das zweite ist, es gibt eben so globale Makros, also es gibt diese ARC1, ARC2, 1, 125 nehmen wir. Das kennt jeder, der damit mit anderen zusammenarbeitet, sagt, war ARC27 jetzt das Passwort oder ARC28. Sondern es gibt im Endeffekt wirklich sprechende Namen. Also man kann global sprechende Namen definieren, kann die auch überschreiben. Und mit denen wird eigentlich vorzugsweise gearbeitet. Es gibt keine Kontaktgruppen und Kontakte mehr. Das ist jetzt User- und Usergruppen. Jeder, der ein bisschen mit dem Nagios 1 gearbeitet, weiß ja, dass man eigentlich diese Kontakte, die wurden ja zu allem Möglichen vergewaltigt. Also die wurden vorne dann für Berechtigungen für die CGIs noch verwendet. Wir haben das jetzt so ein bisschen umgearbeitet. Sie gehen aber natürlich, um kompatibel zu sein, genauso. Also natürlich kannst du mit allem, was es gibt, arbeiten und jedes Objekt, was man quasi in Isinga 1 oder Nagios in irgendeiner Form da durchbringt, kann man da auch rüber migrieren. Aber unser Gedanke war eigentlich, wir wollen auch mal irgendein Objekt haben, wo man sagt, ich kann auch einen User, eine User-Gruppe im Core irgendwann für Berechtigungen verwenden. Und da ist eigentlich das mit dem Contact und Contact Group schon ein bisschen abenteuerlich. Diese Notification funktioniert ein bisschen anders, da habe ich aber dann auch ein Beispiel dafür. Und zwar sieht es so aus, wenn es in Isinga 1, also eine Service-Beziehung gibt, Service zu Contact Group und dann Notification, sieht Isinga 2 ein bisschen anders aus. Es gibt einen Service und da hängt eine Notification Rule dran. Ich kann auch alles vom Prinzip in der Dokumentation inline schreiben. Das heißt, ich kann eine große Klammer aufmachen, schreibe die Notification rein und gleich den Kontakt definiert es hin. Also diese Brücke zwischen, dass eine Notification immer nur mit Kontakt und Kontaktgruppen arbeitet, die ist an sich aufgelöst, sondern ich kann das direkt machen. Und das Zweite, was es nicht mehr gibt, wobei da kann man jetzt drüber streiten, ob das gut oder nicht ist, das ist wie wahrscheinlich ein Java-Developer auf einen Assembler-Programmierer loslässt. In den alten gibt es immer diese Notification-Options, dieses WOCRFS. Und entweder man schickt alles mit einem User in ein Ticketsystem, dann ist es einem egal, oder verschiebt es in Outlook in Abfalleimer, oder man vergisst eigentlich, wer wo wann eine Notification kriegt. Das ist immer abenteuerlich. Und darum hat sich der Gunnar, der natürlich auch der C++ entwickelt und vielleicht daher das so mit Namen abgebildet. Jetzt ist es natürlich dann ein bisschen hässliche Schreibarbeit, wenn man es so macht. Es ist zwar wesentlich klarer, was man konfiguriert, aber man muss viel mehr Tastenhübe machen. Im Idealfall ist es aber so, dass das Ganze halt in einem Template steckt. Das heißt, man macht sich die Arbeit einmal und verwendet es dann wieder. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich habe ein bisschen was damit gemacht. Ich finde es so besser. Aber klar ist natürlich, das oben ist halt sau knackig kurz. Wenn man genau weiß, was man machen muss, ist es leichter. Wenn man sich unsicher ist, wann wie irgendwas recovered wird, wird es einfacher werden. Es gibt kein Fixed Makro für IP-Adress. Es ist so halb wahr. Also IP-Adress an sich als Makro braucht man, damit später in der Datenbank sauber landet, weil die Datenbank braucht zumindest einmal das Adressfeld, damit sie es in die Datenbank schreiben kann. Ansonsten ist es aber vollkommen frei, ob jemand das Ding Host, IP5, Netzwerk oder irgendwas nennt. Ich muss es dann halt in meinem Plugin wieder so verwenden. Und Escalations gibt es in der Form so nicht mehr, sondern Escalations sind jetzt Notifications mit dem entsprechenden Start und Ende. Die werden auch konfiguriert. Es werden bereits Flaschen geschmissen. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Was zu dem Cluster noch ganz wichtig, Cluster-Kommunikation, SSL habe ich schon gesagt, bidirektional, ist deswegen wichtig, weil man oft in so einer DMZ-Umgebung diesen Sachverhalt hat, dass zum Beispiel eine Maschine nur reinconnecten kann oder eben nur raus sich verbinden kann. Also dass ich sagen kann, wer ist der Verbindungsinitiator. Deswegen ist das ganz entscheidend. Domain-Support, das heißt, ich kann gewisse Hostgruppen, gewisse Domains reinstecken, damit bestimmte Services zum Beispiel nur in der DMZ gecheckt werden können. Damit nicht jeder meint, der muss den Check machen, aber es funktioniert nicht. Grundsätzlich ist es so, dass die Checks und die Load verteilt wird. Wir machen keine, also es ist nicht so, sagen wir, wie bei einem Load Balancer, wo man mit dem Scheduler sagen kann, verteile nach Load, sondern grundsätzlich wird erstmal halb aufgeteilt. Die Checks werden intern quasi mit einem Hash versehen und jede Node kriegt bei 50.000 ungefähr 25.000 Service-Checks ab. Das wird einfach verteilt. Sobald ein Knoten weg ist, wird wieder umverteilt und alle anderen machen das weiter. Gucken wir uns dann aber auch in der Demo an. Es gibt ein Retention-File, so Binlog-like. Heißt, wenn ein Knoten, ein Satellit unten Daten sammelt und die Verbindung zum Master ist quasi weg, dann kann er die ja nicht mehr abliefern. Dann speichert ihr den Stand heute einfach in einen File und sobald die Verbindung wieder da ist, wird alles wieder übertragen. Braucht man eben, um vernünftiges SLA-Reporting irgendwo zu machen, dann will man die Verfügbarkeit ja auch von der Zone entfernt noch machen können, auch wenn die Verbindung für ein, zwei Tage weg ist. Es ist heute noch so, dass der Tag, die Anzahl der Events, die da aufgehoben werden, ich glaube, das sind 5 oder 6 Tage, das ist noch hardcoded, das wird noch ein Wert und man kann es auch abschalten. Wir haben jetzt nämlich immer mehr Leute auch getroffen, die gesagt haben, ich will das nicht. Wenn ich außen tot bin, dann will ich gar nicht wissen, was für 3 Tage da für ein Elend war. Also ich möchte es verschmeißen. Also das heißt, wir werden irgendwas machen mit Config, Store Results or not und wie lange. Irgend sowas wird es geben, damit man sich es halt einstellen kann. Ich dachte immer, es ist vollkommen klar, wenn außen was weg war und das, die Verbindung ist wieder, da will ich unbedingt die Ergebnisse, aber dem ist nicht so. Gut, also Demo. Wie sieht das Ganze aus? Jetzt mache ich mal die Konsole hoffentlich auf. Ich bin jetzt hier auf der lokalen Vagrant-Box bei mir eingeloggt. Es gibt quasi eine Nisinga 2a und eine Nisinga 2b. Da gibt es auch das klassische UI dafür. Dann hat man da so ein bisschen Eindruck. Das ist eine ganz kleine Umgebung. Also hier jeweils mit 38 Services. Und dann sieht man die beiden, dass die fleißig checken. Man sieht auch in den CGIs bereits, wo ein Check-Result herkommt. Wenn ich also quasi mal da drauf gehe, kann ich sehen, dass der Check-Source hier 2b ist. Also welcher Knoten den Check macht in diesem Cluster, weil ich ja dementsprechend auch mehr haben kann. Wie sieht es in der Config aus? Kann man das erkennen? Okay, danke. Die Cluster-Config sieht wie folgt aus. Es gibt einen Node-Namen, den konfiguriere ich und sage, wer bin ich quasi selber. Dann definiere ich eben meine Zertifikate, mein Cluster-Listener, sage halt meinen CA, mein Cert, mein Key, meinen Bind-Port, also auf welchen Port möchte ich hören. Wer sind meine Peers, also mit wem möchte ich noch reden, weil ich eben eine Endzahl an Peers haben kann. Und dann definiere ich quasi diese Endpunkte. Also da sage ich quasi, an welchem Port kann ich mit den Knoten kommunizieren. Und dann ganz wichtig ist eben noch dieses Config-Files unten. Das sagt nichts anderes aus, als alles, was ich lokal Config in meinem Verzeichnis hier habe, das sende ich auch an den anderen. Das heißt, Konfiguration kann zentral auf einem Master gepflegt werden und dann, wie man es will, also man kann es einstellen und man muss es auch an dem Empfänger dann accepten, verschicken. Das heißt, die Idee ist, die beiden Knoten bauen die Verbindung miteinander auf, dann sagt der eine, ich habe Konfiguration, dann wird die übertragen, wird dort ein Verzeichnis abgelegt mit einem langen Hashwert und dann liegt die drin. Wird dann an dem Slave, wobei es diesen Slave nicht unbedingt gibt, sondern die sind eigentlich durchaus auch gleichberechtigt, sagt, ich habe eine neue Config, validiert die, startet sich selber durch und dann ist er quasi wieder im Rennen. Wie sieht es aus? Ich gehe jetzt einfach mal auf den Zweierknoten, gehe mal nach var isinga 2, hoffentlich. Oder auch nicht. Warum nicht? Herrlich. So, da geht's lang. Jetzt schaue ich mir das mal an und mache mal einen Teil auf das Isinga 2 Log. Das müsste sehr gesprächig sein und man sieht, dass der da rummacht, Notifications bekommt, ab und zu die Status-Stat schreibt in einem gewissen Intervall und er rödelt einfach vor sich her. Jetzt gehe ich bei dem Isinga 2a einfach mal in die Konfiguration rein. Da können wir uns dann gleich noch mal ein bisschen angucken, wie die Konfiguration ausschaut. Also Demo-Config zum Beispiel, da sieht man, hier sind die globalen Makros definiert, Database, Username zum Beispiel, Passwort und die werden auch immer unten weiter so verwendet. Also man sieht hier nochmal ein Beispiel für diese Makros. Man sieht hier grundsätzlich auch immer diese Vererbung. Das heißt, ich kann auch mehrfach vererben von mehreren Templates gleichzeitig und bin eigentlich wahnsinnig flexibel, was das Ganze angeht. Jetzt suchen wir uns mal einfach einen raus, diesen DNS. Den habe ich gestern zum Beispiel verwendet. Da sieht man auch, wie die Demo-Umgebung aufgebaut hat, der Michi. Schauen wir mal. Also wir nehmen jetzt einfach das. Es gibt einen Objekt, der heißt DNS Master. Den gucken wir uns jetzt auch in der klassischen UI mal an. Ich hoffe, dass es ihn gibt. Der heißt DNS Master. Das ist dieser Host, den gibt es einmal und der hat ein paar Services unten dran. Weil er erbt von dem DNS-Demo-Host und der hat eben die entsprechenden Services konfiguriert. Jetzt nehme ich einfach mal die drei. Bitte? Jo, Moment. Hier. Template-Demo-Host, da sind die Services quasi gleich inline in dem Host mit konfiguriert. Isinga.org. Das sind die Notification, alles in einem großen Template ist quasi alles mit drin. Also ich bin ja nicht der 100% Mega-Techie, aber mir ist schon bewusst, dass das natürlich jetzt nicht so einfach ist wie eine Isinga 1-Config. Es ist schon ein wenig schwerer zu lesen, aber da ja heute jeder mit Puppet, Chef oder CFEngine die Welt konfiguriert, kann man das schon irgendwie machen, denke ich mal. Es ist aber an sich schön, weil alles kompakt beieinander ist. Also die Config ist so gedacht, dass ich eben sehr, sehr stark template-orientiert arbeite und der Vorteil ist, dass ich halt alles in einem Template habe und ich habe das nicht an 80 Stellen in 80 Config-Files, sondern ich habe an einem Objekt, sehe ich alles, was dran ist. Aber wie gesagt, also über Feedback sind wir durchaus dankbar, weil das mit Sicherheit noch die größte Baustelle ist, die Leute da zu überzeugen und sagen, guckt euch das an, das ist wirklich cool. Jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Ist soweit okay? DS Master, okay. Dann nehme ich den Object Host DS Master und sage, ich mache jetzt hier einen Object Master Chemnitz. Schwupp. Chemnitz. Und das war's. Also ich habe jetzt nur einen Demo-Host dazugefügt. Man sieht, der drüben arbeitet immer noch. Wir gucken uns auch mal die beiden nochmal an. Die haben jetzt beide 8 Hosts. Das ist hier der 80 ist der A und der 81 ist der B. Und jetzt starte ich den drüben einfach mal durch. Dass das funktioniert. Also ich bin auf Knoten A, stoppe den. Dann sieht er jetzt auch sofort rechts, das ist noch eine hässliche Meldung. Die ist aber nur die Meldung unschön. Dass er quasi die Verbindung verloren hat, das kriegt er sofort mit. Startet die IDO nochmal neu, hat auch seinen Status-Dat schon wieder geschrieben und liest die neue Config ein. Und jetzt sieht man auch, dass er bereits auf dem Zweierknoten, hoffentlich, noch nicht, aber gleich. Genau, DNS Master ist drin und auf der anderen Seite ist er auch drin. Das heißt, die Config wird quasi sofort, wenn ich einen Config reintrage, egal wie viele, wird übertragen, validiert, durchgestartet, teilt sich vollkommen frei auf. Jetzt gucken wir mal auf einen Service drauf. Der zum Beispiel, der wird von Isinga 2A gecheckt. Das ist der Service Localhost heißt Disk und wird gecheckt von dem 2B. Das heißt, die Objekte sind verteilt, jeder checkt es teilweise. Jetzt gehe ich mal auf den 2B und sage, du sollst aber jetzt nicht mehr checken, weil ich will das nicht. Ich will, dass du nur noch Perf-Daten schreibst. Dann gehe ich da mal rein, sage Isinga 2, Disable Feature Checker. Somit nehme ich den Checker raus. Das ist vom Prinzip eben, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, nichts anderes, als wie es in einem Apache funktioniert. Bei Features Available ist der Checker, wie gesagt, noch drin. Aber bei Enabled soll der hoffentlich, ich gehe gleich rein, genau, bei Feature Enabled ist er eben nicht mehr drin, sondern da läuft noch Command, Combat Log und so weiter. Jetzt starte ich die Instanz durch. Wenn ich irgendwie zu schnell tippel oder irgendwas unklar ist, einfach dazwischen schreien. Das heißt, jetzt habe ich quasi Isinga 2b das Feature genommen, dass er keine Checks mehr ausführen kann. Und jetzt müsste man eigentlich sehen, dass das Check-Result relativ bald von 2a kommt. Ich hoffe, dass es sich lohnt, so lange zu warten. Aber normalerweise geht es eigentlich immer relativ flott. Ich glaube, das sind in einem sehr kurzen Intervall, wo die gecheckt werden. Spätestens, wenn ich den Restart des Checks andeute, das mache ich jetzt einfach mal, damit es ein bisschen flotter geht. Ich sage, er soll das resubmitten. Lass mich nicht im Stich, Baby. Guck mal kurz, ob ich am richtigen Host unterwegs war. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Moment. Vollkommen richtig. Ein Murks, ne? Das ist, wenn man sich nicht auskennt. So, jetzt hauen wir nochmal hinterher. Wenn man wieder genau den richtigen aussucht, das ist wirklich heldenhaft. Aus 20 Checks. Jetzt halt. Jetzt sieht man, dass er von 2a kommt. Das heißt, yeah! Hat noch nie funktioniert, das erste Mal. Also vom Prinzip, was passiert ist, ich habe den Checker genommen, habe den durchgestellt, dann sieht er, ich habe den Checker nicht. Und das Interessante ist natürlich, dass ich jetzt auf dem Knoten B ja auch gesagt habe, ich möchte den Recheck machen. Das heißt, der Recheck ging über die CGIs, weil ich das über die Combat-Komponente brauche, dort in die Command-Pipe. Dann sagt der okay, da kommt ein Kommando, überträgt das Kommando natürlich auch auf den anderen weiter, weil er muss ja drüben den Check ausführen. Das heißt, auch die ganze Kommunikation und die Events, die zwischen den Knoten laufen, laufen alle über den Stack. An sich glaube ich, war es das mal für den ersten Hub, was ich zu Isinga 2 sagen würde. Ich muss jetzt mal gucken, dass mir die Zeit auch nicht davonläuft. Die grundsätzliche Konfiguration von dem Isinga 2 sieht so aus. Wer das Nagios oder Isinga CFG kennt, da gibt es ja 25.000 Tuning-Parameter mit Freshness und Tralala und Passive Result und das ganze Gerüns gibt es alles nicht mehr. Also wir haben auch bisher nicht festgestellt, dass wir da was vermissen. Also diese ganzen Dinge, wo ich zum Beispiel dieses externe Spool Directory konfigurieren kann und die ganzen Sachen sind eigentlich nicht mehr drin, sondern ich glute rekursiv diesen Cluster mit allem, was da drin ist und diese Feature Enables. Und dann gibt es noch diese ITL, die Template Library, da sind eben alle so Basis-Checks konfiguriert. Also alles das, wie Ping und so weiter, alles, was man so für den Hausgebrauch verwenden will, das gibt es als Template schon, das kann man einfach verwenden oder man kriegt es hier oben einfach raus. Okay, what's next? Was soll da noch kommen? Business Process ist ein Riesenthema. Wir haben so keine richtig adäquate Lösung dafür im Moment für diesen Geschäftsprozess, den abzubilden. Also das heißt, mehrere Services-Hosts miteinander zu korrelieren, deren Zustand. Das gibt dann natürlich jede Menge Add-ons dazu. Zuallererst sind wir das Thema dann haben gesagt, ja klar, kein Problem, muss in den Core. Hier einfach Business Process. Wir haben auch ein paar Möglichkeiten schon eine Zeit lang gehabt, wo ich einfach zwei Services mit einem Und verknüpfen konnte und sage, wenn Service A, B und C, wenn die drei gehen, dann ist der Host okay. Es ist aber so, dass sich das dann später, das ins Webinterface zu übernehmen, gar nicht so einfach darstellt, weil man dort ja auch den Geschäftsprozess sehen will, weil man sowas wie eine Business Impact Analyse haben will, also irgendein Service mal abdreht und sagt, wie wirkt er sich aus. Also falls es ein Trost ist, es gibt noch gar nichts. In der Beziehung, aber das ist auf jeden Fall was, was wir bis Herbst machen wollen. Wir wissen aber noch nicht so genau, wie wir es am besten machen. Also machen wir es irgendwo außen und sagen, wir machen wirklich ein Business-Process-Modul als Web, der quasi schon mit dem Core sprechen kann, aber der sich eher dann um die Services kümmert. Aber ich habe diese ganze Modellierung außen im Web-Interface, weil alles, was über 3, 4, 5 Services geht, ist Modellierung teilweise im Text auch ganz schön schwer. Da sind wir noch offen. Also das ist, ja, wir wollen es machen. Da freuen wir uns auch über Input. Und das nächste Problem ist, dass jeder eine komplett andere Vorstellung hat, was der Geschäftsprozess ist. Also jeder, das ist wie Reporting. Ja, ich will Reports und ich will alles und ich will mein Logo und meine CI. Inhalt, schauen wir danach. Und bei Business Process ist es auch so ein bisschen so, dass es gibt kein einheitliches Bild. Es gibt in Wikipedia eine tolle Beschreibung, aber es gibt keine einheitliche Meinung, was das sein soll und wie das geht. Und von daher ist das eine Challenge, die wir auf jeden Fall noch machen müssen. Puppet-Module, es gibt ein bisschen was dazu. Ihr seid ja immer fleißig dran, den aktuellen Stand kenne ich auch gar nicht so. Ich weiß nur, dass der Michi viel gemacht hat, jetzt auch für diese Vagrant-Box. Also das meiste sollte schon funktionieren und man kann sich auch heute einfach das Git klonen. Git klone Singer 2, Vagrant up und dann läuft das Ding. Also jeder, der Vagrant irgendwie auf der Kiste hat, das ist sehr, sehr leicht auch wirklich zu testen. Und auch dieses Multinode-Szenario kommt komplett aus dem Git. Also ich habe das Vagrant läuft einfach eine halbe Stunde durch, installiert die beiden Maschinen, baue das Netz zwischen denen auf, das geht alles automatisch. Mehr Dokumentation müssen wir machen, wobei wir ziemlich gut dabei sind. Die Doku für Isinger 2 gibt es auch auf docs.isinger.org in Englisch. Und es sind jetzt auch die paar Sachen, die uns noch gefehlt haben, wie Authorities und Domains nachdokumentiert. Das sieht also auch ganz gut aus. Und der Rest ist eben Issue Tracker. Das heißt, defisinger.org gibt es eine Roadmap 009, da sieht man, was jetzt kommt für den nächsten Sprint, der eben Ende März endet. Und dann einfach mal reingucken. Wir haben ziemlich viel in der großen Umgebung Performance-Tests gemacht mit Isinger 2. Die sind sehr, sehr vielversprechend, weil wir natürlich auch Dinge wie Gearman und so weiter nicht mehr, sagen wir, wollen ist falsch, aber natürlich das so programmiert, dass wir brauchen es nicht mehr, weil das Ding an sich skaliert, weil jeder, der mit einer alten Isinger-Umgebung weiß, wenn er 5 Cores hat, dann dampft halt einer und die anderen warten. Das ist eigentlich aufgelöst. Also performancemäßig kriegen wir auf der Workstation im 5-Minuten-Intervall locker 100.000 Service-Checks durch. Also das Ding brügelt schon richtig und es skaliert auch richtig gut und es skaliert auch gut, wenn mehrere Knoten zusammenarbeiten. Ich habe auch ein paar Bilder vorhin gehabt, ich habe die aber wieder rausgenommen, weil Benchmarking ist halt immer so, da kann man sich wenigstens selber belügen und es tut einem zwar ganz gut, aber es bringt nichts. Also am besten mal ausprobieren. Was schon ansteht, ist, wenn wir mal in einem Stand sind, wo wir sagen, der Stack und alles ist so 100% fix, dass wir nochmal die ganzen anderen Lösungen und uns auch die eigenen Isinger 1 mitgeben und mal gegeneinander benchmarken. Aber klar ist Ziel, dass wir das Ding auch so programmiert haben, dass es hoffentlich die schnellste Lösung ist, klar. Isinger Web 2. Wird der ein oder andere sagen, warum wieder ein Webinterface? Das ist das, was es heute quasi gibt. Isinger Classic haben wir damals übernommen, die CGIs aus Nagios und haben die seitdem hauptsächlich auch Ricardo weitergeführt, auch Features hinzugefügt. Wir haben Isinger Web sehr, sehr früh gemacht. Ich glaube, wir haben 2009 mit angefangen. Ist ziemlich lustig, weil wir hatten auf einer Konferenz damals die ersten Demo. Wir konnten nicht mal ein Kommando absetzen mit dem Webinterface, hat niemand interessiert. Weil wir konnten im Grid sortieren und gruppieren, das hat schon vollkommen gereicht. Da sind wir heute weiter drüber hinaus. Also Isinger Web funktioniert auch mit mehreren Instanzen. mit Dingen wie Active Directory-Anbindung, mit mehr Benutzerbetrieb richtig gut und darauf ist es auch ausgelegt. Aber damit einhergehend ist natürlich schon auch, dass Isinga Web nicht so einfach in der Konfiguration ist. Diese ganze Active Directory-Schose zum Beispiel läuft alles in XML ab, es ist nicht. Ja, ist schon komplex. Also ich denke mal, ich würde durchaus sagen, wir würden heute einiges anders machen. Damals dachte man, naja, das XJS und RIA-Applikationen, das war damals, da kriegen wir Grids, alles out of the box, wir müssen nur noch zwei Buttons hinschmeißen und dann läuft das Ding. Ist aber halt nicht so. Und es leidet natürlich auch ein bisschen an ein paar Stellen unter dem Schwergewicht des Frameworks. Das muss man fairnesshalber auch sagen, weil das ganze XJS und Agavi dauert halt. Also man sieht oft zu oft den Throbber und auch wenn man mal so 10, 20 Services durchklicken will, dauert es einfach zu lang. Aber trotzdem, nach wie vor, wenn ich mit ganz, ganz vielen Services aus der Datenbank agieren will, wenn ich viel gruppieren will, Reporting ist super eingebunden, funktioniert das Isinga Web und wie gesagt, auch dank der Arbeit von Markus funktioniert es auch immer besser. Also viele Bugs, die wir über Jahre so machen wir dann und irgendwann ist immer, die sind jetzt halt auch endlich mal erlegt und von daher funktioniert es auch. Dann haben wir noch so ein Isinga Mobile, das ist ein ziemlich vernachlässigtes Teilprojekt, das war mal so 10 Tage Probiererei mit XJS, Zendesha Mobile was zu machen. Da ist seitdem nichts mehr passiert. Also die Plattform ist eigentlich auch, ist durchaus veraltet. Es gibt 25.000 Android-Apps dafür, so viel wie Taschenlampen-Apps. Und auch für iOS. Also es gibt alles Mögliche, was über die CGIs auch wunderbar mit Isinga funktioniert. Aber originär aus dem Projekt gibt es im Moment nichts Sinnvolles. Naja, und aus der Idee ist raus ein bisschen entstanden und sagen, wir wollen das neu machen. Wir wollen die CGIs auf jeden Fall lassen, weil da sitzt der Großteil der Benutzerbasis und der braucht nichts anderes. Der will ein paar Hosts und ein paar Services sehen und es reicht dem. Wir wollen aber trotzdem das, was wir haben, maintainen, wobei ich jetzt da Isinga Mobile mal ausklammern würde, weil das ist wirklich so alter Schrott, ich weiß nicht, ob wir das noch maintainen wollen. Also haben wir gesagt, wir machen halt was Neues, richtig fancy, Isinga Web 2. Und das haben wir jetzt gemacht. Sieht wie folgt aus. Wir wollten was quasi auf der einen Seite wirklich ganz schnell geht, schnell funktioniert, aber auch eben mit komplexen Konfigurationen umgehen kann, mehr Benutzerbetrieb und so weiter. Also Ziel ist es definitiv, langfristig wollen wir, dass alle das verwenden. Auf der anderen Seite wissen wir, das dauert Jahre, bis wir so eine alte Plattform, wir können die einfach einstampfen und das wollen wir auch nicht. Also wir wollen diesen Kompromiss haben. Wir haben eine CLI dafür und ganz wichtig, wir unterstützen eben alle Backends, die es gibt. Also wir unterstützen sowohl die Datenbanken, in Anführungszeichen, wir unterstützen Live-Status und wir unterstützen die Status da. Das heißt, ich kann eigentlich auf jedem Backend damit arbeiten. Ich glaube, ich habe alles schon gesagt. Vielleicht das noch, supports multiple Backends als Failover-Backend. Heißt nichts anderes, als ich kann als primäres Daten-Backend zum Beispiel angeben die Datenbank, kann aber sagen, wenn die Datenbank weg ist, dann gehe auf die Status-Dat. Und die Status-Dat ist für kleine Umgebungen schon cool, aber wenn ich eben 50, 60, 70.000 Service-Objekte in der Status-Dat habe, dann ist die nicht mehr cool. Dann ist es schon besser, wenn ich eine Datenbank habe, weil ich die halt über einen Index einfach ratenschnell abfragen kann. Und ja, das schauen wir uns jetzt mal an, wie das aussieht. Der Stand, der da drauf ist, ist der im Git liegt. Es gibt noch keinen Release zu dem Isinga Web. Den kann aber an sich trotzdem jeder kann damit spielen und es ausprobieren. Ich hoffe, dass wir ja Mitte April soweit sind. Startscreen funktioniert. Jetzt hoffe ich, dass die Anmeldung auch funktioniert. So. Vom Prinzip. Host Services hat sich nichts geändert. Heißt natürlich immer noch so. Wir wollten einen anderen Namen dafür nehmen, aber das war uns doch zu Bleeding Edge. Weil der Bildschirm nicht so schmal ist, sieht man jetzt quasi hier nur oben zwei Elemente Service Problems, Recently Recovered Services und unten sieht man eben dann noch die Host Probleme, die es dazu gab. Vom Prinzip ist so, dass aber jedes sich so funktioniert, dass ich die quasi einfach zusammenklappen kann. Das heißt, wenn ich die mitnehme, dann gehen die entsprechenden Spalten je nach Bildschirmkapazität einfach weg oder kommen wieder. Es ist so, dass ich in jedem Fenster ist es so, dass wir den Master Detail Bereich immer nach rechts legen. Das heißt, immer wenn ich was auswähle aus dem Grid, kommt alles, was dazu kommt, immer rechts auf. Ich gehe das mal in dem Service Grid am zeigen, weil es da ein bisschen schöner geht. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel den Service Ping. Ich sehe auch immer mit Durchlaufzeiten, die laufen auch immer mit, wann in irgendeiner Form was passiert und kann eben die Details mir dazu immer rechts anzeigen. Das heißt, ich sehe immer sofort, was dazu ist. Service Gruppen, Last Check. Diese ganze Kommandogeschichte, mir investiert immer viel Zeit mit Kommandos abzusetzen. Das geht eigentlich, wir haben versucht, dass man maximal 2 Klicks machen muss. Das heißt, ich gehe auf einen Service und sage, ich möchte den rechecken. dann sagt man Check Now, wenn ich es treffe, und das war's. Mehr muss man nicht mehr machen. Also man muss sich nicht noch 20 Dialoge knallen. Ja, checken wirklich, ja, und wann jetzt gleich, sondern es passiert immer gleich. Das Ganze wird auch gestackt. Also wenn ich sage, ich mache das bei dem und bei dem und dann füge ich noch ein Kommando oben zu ein, dann laufen die halt oben raus, werden sofort an den Server geschickt und dann wird dem das Ergebnis zurückverarbeitet. Also das ist die eine Motivation, wirklich sehr, sehr einfach zu sein. Komme ich über ein anderes Objekt, wie zum Beispiel den Host, kann ich mir den Host wählen, sehe auch da, kann einen Comment dazu absetzen, Test, das Fenster muss noch weg nach dem Klick, das fehlt noch, aber auch da sehe ich, dass das kommt und ich sehe jetzt auch, dass ich nicht die Seite refresht, sondern nur rechts das Element, weil die einzelnen Elemente einzeln interagieren und werden auch sofort dargestellt. Jetzt bin ich auf dem A, der kriegt auch sofort mit, bin ich in der Zeit, wenn Sie aufstehen, macht mich das nervös. Also weil ich Angst habe natürlich, Respekt. Das stimmt, das hat mich noch nie gehindert. Jetzt habe ich den Webserver gestoppt auf dem Knoten, dann kriegt er das in der Regel relativ schnell mit. Also er sagt mir auch an, ich habe keine Kommunikation mehr zum Server. Sollte zumindest eigentlich relativ schnell gehen. Also ich sehe sofort, ich habe nicht ein stehendes Interface, sondern ich kriege immer mit, wenn da hinten was läuft. Wenn ich den Server wieder anstarte, dann kriegt er hoffentlich auch das wieder mit. Wenn ich wieder nach vorne gehe, hat er die Verbindung schon wieder aufgebaut. An sich, die Performance ist natürlich auch in dem Demo-Setup, kann man drüber streiten, weil nur 30 Services drin sind. Es ist wirklich so, wenn ich 100, 120.000 Services reinschmeiße, kann ich mich genauso durch die Services klicken wie hier auch. Also es geht wirklich sehr, sehr schnell. In meiner Vagrant-Box die Schwächel wegen, aber ich kann einfach durchklicken. Das heißt, ich habe diese Wartezeiten, wie man es jetzt kennt, nicht mehr wirklich drin. Ich sehe zum Host immer die Details. Also jetzt, wenn ich auf dem Host wieder bin und ich möchte die Services dazu sehen, dann klicke ich hier oben auf Services und dann sehe ich gleich alle Services, die es zu dem Host entsprechend gibt. Und so ist es bei allen anderen auch. Klicke auch da nochmal drauf, sehe die Services, sehe hier dann auch das Service-Detail, kann da rein. Ich kann jede URL, also jede Grid-Bewegung, die ich mache, ich klicke jetzt nochmal ein paar durch, kann ich im Gegensatz zum Alten mit einem Vor- und Zurück wieder ablaufen. Also die Browser-Historie ist über alle Elemente, über alle Columns und alle Tastenfunktionen hinweg sichergestellt. Das heißt, ich kann mich frei in der Konfiguration hier bewegen. Dasselbe gilt für Hostgruppenansichten. Auch hier, wenn ich auf Details gehen will, Criticals, kann ich mir die sofort anschauen. Und sehe das hier. Dann ist Sicht, die nicht so gut ausschaut bei mir, weil ich kaum Daten drin habe. Aber vielleicht mal der Gedanke, kennt jemand dieses Activity Board von GitHub auf der ersten Landingpage, wo ich sehe, welchen Tagen über den letzten Zeitintervall was passiert ist? Dasselbe kriegen wir hier. Leider ist bei mir die Datenqualität durchaus lausig und man sieht, wann ich mit dem Setup angefangen habe. Die Idee ist quasi, ich habe Tage und einen ewigen Kalender und sehe durch farbliche Darstellung sofort, wo ist am meisten passiert. Ich hoffe, man kann sich das jetzt so ein bisschen vorstellen. Das heißt, ich sehe über eine Einfärbung, das ist am rötesten, da war am meisten. Und von diesen Sichten sind ganz viele jetzt auch schon da im Git, die ich aber in meinem Branch nicht drin habe. Es wird so eine Host-Matrix-Sicht geben, und das sage ich jetzt nicht irgendwie in 8 Monaten, sondern die sind eigentlich fertig in den nächsten Tagen und Wochen, wo ich auch alle Services und Hosts nebeneinander legen kann und auch dabei immer wieder mit dem Detail, dass ich reingehe, dann geht der Detail auf und ich kann mir die entsprechende Event-History auch anzeigen von dem entsprechenden Element. Das, genau, da war mehr los als sonst. Aber es, wenn kein Critical vorliegt, ist es grau. Es muss quasi einer da sein und desto röter, desto mehr hat quasi gerumpelt, wie man bei uns sagt. Dasselbe gilt noch. Oh, ich habe noch 12 Minuten, ich spute mich. Ich weiß, ich sage das immer nur, ich mache es wirklich. Ich habe auch eine History. Das heißt, jeder, der die alten Elemente kennt, ich musste über 20 Sichten suchen, welche Comment-History und es gab eine Notification-History und eine Status-History. Es gibt quasi eine globale Timeline für ein Objekt. Da ist alles drin, was zu diesem Objekt passiert ist. Ob das Notifications sind, Comments, die da gesetzt worden sind, die sind alle in einem Element drin. Ich gucke mir jetzt auch nochmal einen Service raus, wo ich hoffentlich ein bisschen was dazu habe. Auch da, dass man es nochmal sieht. Da ist jetzt nicht ultra, viel passiert, aber ich glaube, man kann sich es vom Prinzip vorstellen. Ich kann alles über das Web-Interface konfigurieren. Das heißt, die ganzen Data-Provider, Authentifizierung, Ressourcen. Und es ist nicht mehr in XML, sondern das ist hinten in INI-Dateien. Back to the Roots. Ist jetzt IT-mäßig vielleicht ein Mega-Hip, aber ist wahnsinnig leicht zu lesen. Da sind auch die Ressourcen angegeben, die es gibt und so weiter. Auch die Module. Selbst das Monitoring an sich ist in dem Interface wie ein Modul. Jetzt muss ich mich wirklich beeilen, ne? Ja. Und jetzt hat... Ich hoffe, das ist rübergekommen. Es gibt noch eine Suche, natürlich, die global über alle Objekte geht, Services, Hostgruppen. Ich klicke die dann sofort hier im Ergebnis angezeigt. Gibt hier auch quasi einen Cluster-Check und sehe auch wieder Details. Ich glaube, man kann sich es zumindest ungefähr vorstellen. So, was gibt es sonst noch? Was richtig cool ist, es gibt eine CLI. Das Framework ist auf PHP, AsyncAWeb 2 und diese selbe Foundation, die quasi darunter liegt, eben diese ganzen Data Provider, die kann man eben auch mit einer CLI anfahren. Und die CLI, das ist das letzte Animated GIF, ist mein Highlight des Tages, habe ich zum Warmmachen verwendet, ist die CLI. Und die gucken wir jetzt noch ganz kurz an und dann werde ich von der Bühne gejagt. Und zwar sieht es so aus, es gibt AsyncA CLI. Da sieht man, welche Kommandos möglich sind. Mit diesem AsyncA CLI kann ich auch die Module, die im Web installiert sind, steuern. Das heißt, wenn ich sage AsyncA CLI Module, dann kann ich sagen List. Dann sehe ich Monitoring is enabled. Jetzt kann ich aber zum Beispiel auch sagen, ich möchte das disablen. Dann sage ich AsyncA CLI Module Disable Monitoring. Und dann sieht man, dass es vorne nicht mehr viel geblieben ist. Das heißt, das ist jetzt noch nicht so schön, weil der versucht jetzt in dem Dashboard noch Monitoring-Komponenten einzubinden, aber das Monitoring ist verschwunden. Idee ist, dass wir schon Module haben, wo man Puppet und so weiter auch mit anzeigen kann, dass man es nicht unbedingt braucht. Natürlich ist es ein Monitoring-Interface, aber es soll diesen Architekturansatz zeigen. Also vom Prinzip ist Monitoring ein Modul in dem Interface. Wenn ich es wieder enable, dann soll das hoffentlich wieder kommen. Und das tut es auch. Dann ist es wieder da. Ich kann AsyncA CLI, nehme ich das mal wieder nach oben, AsyncA CLI Monitoring List mir alle Services anzeigen. Wie die getanzt haben, ist schon geil, ne? Ich wusste, damit hole ich euch. Und kann sowas zum Beispiel machen und wie Unhandle Problem. Die sind jetzt alle Unhandle, kann zum Beispiel sagen Cluster. Moment, ach, das ist ein Scheiß mit meinem Terminal, verdammter elender Drecksmist. Ist ja Sonntag. Moment. Services, Cluster. Ey, das ist doch ein Ärgernis hier. So, Cluster, Watch 1. Das habe ich jetzt verbockt. Moment mal, ich zoome noch ein anderes Kommando aus der Historie, da hat es noch funktioniert. Warte mal, Moment. List Services Cluster. Warum lässt du mich im Stich? Nein, noch nicht. In der Version kommt aber. Man kann alle Kommandos, die man im Webinterface machen kann, auch mit der CLI machen. Ich wollte jetzt noch eins gucken, aber das bringe ich jetzt leider nicht zusammen und ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt. Und zwar kann ich alles noch mit der Option Watch auch quasi wie in einem Top durchlaufen lassen. Das heißt, ich kann einfach mir ein Kommando filtern, kann mir die Services über regex anzeigen, kann die in den Watch einstellen und sehe quasi immer auf meiner Konsole, wenn da was passiert. Aber das gibt die Zeit immer her. Guckt euch die AsyncA CLI einmal an. Ich kann ziemlich viel damit machen aktuell schon, aber eben Kommandos fehlen auf jeden Fall noch an der Stelle. Bitte? Angebunden heißt... Das AsyncA CLI an sich ist ein PHP. Und der schießt dann die Daten an dieselben Backends raus, wie das Webinterface das auch tut. Das heißt, wenn du im Webinterface verbunden mit einem Live-Status bist oder mit mehreren AsyncA-Knoten, kannst du mit einer CLI alle aussteuern. Meinst du jetzt Graphen? Die kommen in den Detail-Bereich. Ich habe die, also vom Prinzip ist so, wir setzen weiter auf die Graphing-Addons, die es gibt. Was in AsyncA 2 drin ist, es gibt einen nativen Graphite-Adapter. Also über AsyncA 2 Enable Feature Graphite brauche ich bloß noch sagen, welcher Host, welcher Port, dann geht alles automatisch an Graphite raus. Das ist mit drin. Und ansonsten werden die auch einfach in dem wenn die einfach auch in dem Detail-Bereich an PNP-Graph kommen, wie man es bisher auch kennt. Das ist ja nur eine URL, das ist ja kein Magic. Habe ich jetzt aber, das ist jetzt wirklich die reinrassige, was aus dem Git kommt, ohne irgendein Add-on dazu. Ansonsten Roadmap anschauen ist wichtig. Es gibt noch ein paar Releases. Die seht ihr aber nicht, weil die sehen das auf der nächsten Folie. Wir sind noch auf ein paar Events, nächste Woche in England, hopefully auch in den USA ein bisschen mehr. Wir bemühen uns und dann wäre ich durch soweit. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören.